auf die Wiederkunft des Herrn Jesus und in Bezug auf dieses Zorngericht Gottes, von dem wir im ersten Kapitel auch schon gehört hatten. Wir lesen aus 2. Thessalonicher 2 die ersten Verse. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Vielleicht erst einmal soweit. Ja, da ist etwas sehr Schwerwiegendes passiert. Ich habe das vorher schon gesagt, diese jungen Gläubigen hatten eine große geistliche Stärke eigentlich darin, dass sie den Herrn Jesus erwartet haben, als den wiederkommenden Herrn, als den, der jederzeit kommen würde, um sie zu entrücken und um praktisch auch diesen Anfechtungen, dieser Not hier auf der Erde ein Ende zu machen. Sie haben den Herrn erwartet, sie wollten bereit sein und nun waren da Leute gekommen, wissen nicht genau wer, aber es waren ganz eindeutig auch falsche Propheten darunter, die haben sie mit gewissen Lehren und Botschaften beunruhigt. Und die haben übel mit Tricks und Verführungen gearbeitet. Also die Thessalonicher wurden ein Stück erschüttert, verunsichert, in Schreck gejagt und zwar durch einen Geist. Und das bedeutet eigentlich, dass da ein falscher Prophet durch einen falschen Geist geweissagt hat in den Reihen dieser Thessalonicher. Ja? Also eine Geistesbotschaft. So wie wir heute auch falsche Propheten haben, besonders in der pfingsten charismatischen Bewegung, die da sagen, der Herr hat etwas Neues geoffenbart. Der Herr spricht so zu den Gemeinden. Und dann kommen da angebliche Botschaften und Offenbarungen, die angeblich, ja, so wie das manche charismatische Prediger auch sagen, jedes Wort, das ich euch sage, kommt direkt vom Thron Gottes. Ja, wenn wir so etwas hören, dann müssen bei uns alle Alarmglocken schrillen und wir müssen sagen, Moment, Verführung, stimmt nicht. Ja, alles, was ein menschlicher Prediger sagt, auch alles, was ich sage, ist alles zu prüfen und ist alles zunächst einmal einfach menschliche Aussage, die auch irrtümlich sein kann. Ja? Niemand nach den Aposteln des Neuen Testaments kann Inspiration für sich beanspruchen, dass Gott durch ihn eins zu eins wortwörtlich reden würde. Ja? Also das war da der Fall. Da kam es eine Geistesbotschaft, eine Geisterbotschaft und die war eindeutig irreführend. Sie war gegen die Lehre der Apostel. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, wie wir Verführung eben auch zurückweisen können, dass der Test, das Urmeter, der Maßstab, an dem wir solche Dinge messen müssen, ist die Lehre der Apostel. Das sind die Briefe des Neuen Testaments. Sie vor allen Dingen, natürlich die ganze Bibel, aber sie vor allen Dingen geben uns einen klaren Maßstab, was wirklich Gott entspricht und was biblisch gesunde Lehre und Auslegung ist und was eben Verführung ist, Irreführung, falsche Lehre. Und das sagt uns die Bibel ja an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen auch in den Timotheusbriefen, im zweiten Petrusbrief, dass wir in der Endzeit mit zunehmender Irreführung rechnen müssen, mit religiöser Irreführung durch Leute, die als wiedergeborene Christen auftreten, als gesalbte Apostel und Propheten und die Lügenbotschaften, falsche Lehren und verkehrte betrügerische Dinge in die Gemeinden hineintragen. Das hat der Herr Jesus in Matthäus 24 vorhergesagt. Ja, falsche Propheten, falsche Wunderzeichen werden auftreten und zwar viele in der Endzeit. Das ist auch im 2. Thessalonicher 2, da werden wir nachher noch drauf kommen, ein Stück beinhaltet, vor allen Dingen von den falschen Wunderzeichen her. Das finden wir aber auch an, zum Beispiel im 1. Johannesbrief, das ist auch so ein Warnbrief, ein apostolischer, wo es eben in vierten Kapitel heißt, dass viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie aus Gott sind. All diese Zusammenhänge finden wir immer wieder in der Bibel und es ist ganz deutlich, dass auch hier in dieser jungen Gemeinde solch ein falscher Prophet mit einer Geisterbotschaft und einem Wort, das angeblich von Gott gewesen sein soll, aufgetreten ist. Aber es ging noch weiter. Es wurde sogar offensichtlich ein Brief vorgelesen, der angeblich von dem Apostel Paulus sein sollte. Ja? Und das zeigt, dass also diese Verführer nicht davor zurückschrecken, sogar eben das Wort Gottes zu verfälschen, so wie eben später auch gnostische sogenannte Evangelien und Briefe aufgetreten sind, also in den Apokryphen des Neuen Testaments, in diesen Büchern, die die Kirche mit Recht zurückgewiesen hat, weil sie nicht wirklich Inspiration und biblische Wahrheit bringen. Da wurden auch falsche Evangelien geschrieben von irgendwelchen Leuten, das Petrus-Evangelium und was nicht alles. Und das war aber auch so deutlich, dass das einfach überhaupt nicht mit dem Rest des Neuen Testaments und der Bibel übereinstimmt, was da drin geschrieben steht. Also die sind nicht davor zurückgeschreckt, diese Leute sogar einen Brief da den Thessalonichern zu bringen, der angeblich von dem Apostel Paulus stammen sollte. Also da war ganz deutlich Verführung im Werk. Und das müssen wir eben auch bedenken, auch was in 2. Petrus 2 steht am Anfang, dass es auch in der Gemeinde nicht nur falsche Propheten geben werden, sondern auch falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren in die Gemeinde hineinbringen, Verführungslehren, die den Glauben von Menschen schädigen oder sogar umstürzen können. Wir sehen das auch im 2. Timotheus und 1. Timotheus, diese Lehre, die Auferstehung sei schon geschehen, die den Glauben von manchen umgestürzt hat. Und von daher gesehen müssen wir wachsam sein. Und das empfiehlt der Apostel Paulus hier auch diesen jungen Gläubigen, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Und wir sollen auch nicht auf die falschen Propheten hören, auf diese falschen Lehrer, die in der Gemeinde immer mehr werden, sondern wir sollen wirklich das Wort Gottes studieren und die gesunde Lehre festhalten und auch auf diejenigen hören, die noch die gesunde Lehre bringen. Nun, worum ging es bei diesen Verführern und bei diesen Verführungen? Wie gesagt, es ging eigentlich um das Verhältnis zwischen dem Tag des Herrn oder dem Tag des Christus, diesem Gerichtstag, wo Feuer von oben über die Menschen kommen sollte, und der Entrückung. Und irgendwo haben diese falschen Lehrer entweder die Entrückung als schon geschehen hingestellt, sodass also die Thessalonicher sozusagen in den Zorngerichten alleine zurückgeblieben wären, oder sie haben verleugnet, wie auch heute viele, dass es überhaupt eine Entrückung vor der Trübsal und vor dem Gericht gibt, sodass die Thessalonicher offensichtlich gemeint haben, ihre Verfolgungen und Bedrängnisse seien Ausdruck des Zornes Gottes, dass sie jetzt in dieses Zorngericht hineingekommen wären, das vom Himmel her eigentlich ja über die Gottlosen ausgegossen werden soll und niemals über die Gerechten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir einfach auch sehen müssen und sagen müssen, dass diese Lehren, die wir auch bei ernsten Christen immer wieder finden, dass die Gemeinde durch die große Trübsal gehen müsse und die Gemeinde sozusagen die ganzen Zorngerichte einschließlich dieser schrecklichen Szene, wo also alle, die nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen, gerichtet werden, dass diese ganzen Dinge über die Gemeinde angeblich kommen sollen. Und das ist auch falsche Lehre, das ist eine falsche Sache, auch wenn das viele Gläubige ernst meinen und da subjektiv aufrichtig sind, da wollen wir gar nicht irgendwie urteilen. Und dennoch müssen wir sagen, von der gesamten Linie der Schrift her, so wie es der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher gesagt hat, Jesus Christus rettet die Gemeinde vor dem kommenden Zorngericht. Das kommt gerade nicht über die Gerechten. Wir sehen das ja schon im Alten Testament in den Vorbildern von Noah und Lot. Das Gericht der Flut kam nicht über diese Welt, bevor nicht Noah mit den Seinen in der Arche war. Und genauso haben die Engel zu Lot gesagt, als sie das Gericht des Feuers über Sodom bringen wollten, du musst jetzt aus der Stadt gehen, solange du drin bist, können wir das Gericht nicht bringen. Abraham hat es festgehalten in seiner Verhandlung mit dem Herrn, 1. Mose 18, dass Gott doch nicht den Gerechten mit dem Ungerechten richtet, sondern dass er die Stadt verschont, solange noch 5 Gerechte in ihr sind. Und dieser Grundsatz, denke ich, den können wir auch auf neuntestamentlichen Situationen anwenden. Gott wird sein Zorngericht nicht über diese Erde bringen. Der Tag des Herrn wird nicht ausbrechen, bevor nicht die Gemeinde entrückt ist zum Herrn. Ja? Die Gemeinde wird diese Zorngerichte nicht mehr mitbekommen. Das heißt nicht, dass sie nicht Bedrängnisse mitbekommt. Die vorantichristliche Zeit ist ja auch von Verfolgungen und Bedrängnissen gekennzeichnet. Also wir dürfen das nicht so verstehen, als hätte die Gemeinde überhaupt keine Probleme, bevor sie zur Entrückung kommt. Ich denke, niemand, der die Endzeitaussagen der Bibel studiert, kann so etwas unterschreiben. Aber die Gemeinde kommt nicht in dieses offenbare Zorngericht hinein, in dem Gott mit den Gottlosen abrechnet. Das sind die, die das durch das Blut des Lammes reingewaschen sind, nicht dabei. Gott wird nicht die Gerechten mit dem Zorngericht irgendwo richten, sondern nur die Gottlosen. Und von daher gesehen war auch diese Beunruhigung falsch. Sie hat den Glauben dieser jungen Leute, dieser jungen Christen erschüttert und durcheinander gebracht, weil sie durften sich der Liebe und der Gnade und Güte Gottes sicher sein. So wie der Apostel Paulus im Römerbrief später sagen wird, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Und diese Gewissheit wird durch diese Lehre durcheinander gebracht und erschüttert und verdunkelt. Ja, jetzt kommen wir vielleicht doch in die Zorngerichte Gottes hinein. Ja? Und diese Dinge, die haben damals Not gemacht und sie machen auch heute manchen Not. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, niemand soll euch da verführen, als sei der Tag des Christus schon da. Der Tag des Christus ist der Tag des Herrn. Der Tag des Christus ist der Gerichtstag. Und das ist ja das, was ich schon am ersten Kapitel gezeigt habe. Gott übt Zorngericht vom Himmel her, genau durch den Messias, der vorher die Sünden getragen hat. Das ist kein Widerspruch, sondern genau der, der eigentlich als der demütige Erlöser für alle eingetreten ist, genau der ist berufen, die Gottlosen und die Widerspenstigen zu richten. Und es bedeutet, dieser Tag des Christus, wenn der auftritt, dann wird die Gemeinde als verherrlichte Braut bei dem Christus sein. Sie wird nicht unten auf der Erde sein und das Feuer Gottes fällt auf sie. Sie wird nicht Gegenstand des Zornes sein, sondern im Gegenteil, sie übt mit dem Messias das Gericht aus und sie ist bereits verherrlicht. Also die Reihenfolge, denke ich jetzt mal, ohne dass ich das jetzt genau nachweisen kann und will, ist die, dass die Gemeinde entrückt wird und dass dann die Hochzeit des Lammes und auch der Richterstuhl des Christus, dieses Gericht, dieses Preisgericht an den Gläubigen ausgeübt werden muss und dass dann die Gemeinde mit dem Herrn wiederkommt auf die Erde, so wo der Herr Gericht übt, den Tag des Herrn ausübt und dann seine Herrschaft aufrichtet im tausendjährigen Friedensreich. So, denke ich, zeigt es die Bibel und so können wir das verstehen. Und so sagt hier auch der Apostel Paulus, ihr braucht nicht meinen, dass dieser Gerichtstag, wo Christus Zorn ausübt, also das, was im ersten Kapitel da angesprochen wird, dass das etwa jetzt schon gekommen wäre. Das kann gar nicht sein. Und jetzt kommt die Voraussetzung für den Gerichtstag des Herrn oder Gerichtstag des Christus. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, Vers 3, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also, er sagt ihnen nochmal, er braucht keine Angst zu haben, dieser Zornestag, dieser Gerichtstag ist noch gar nicht da. Der kann noch gar nicht kommen, weil es ist jetzt noch der Mensch der Sünde noch nicht geoffenbart und auch der Abfall ist noch nicht gekommen. Nun, was ist der Abfall? Apostasia. Apostasie ist auch ein Fremdwort, das wir haben. Was ist dieser Abfall? Nun, ich denke, die meisten Ausleger sehen das so, dass hier gemeint ist, dass die Christenheit, die christliche Kirche, sich ein Stück weit in diesen endzeitlichen Entwicklungen von Jesus Christus und von den Grundlagen des Evangeliums öffentlich und in aller Form lossagt. Ja? Abfall heißt, dass jemand abtrünnig wird von jemandem, dem er zuvor Treue geschworen hat. Das ist verschiedentlich auch in Bezug auf Israel zum Beispiel erwähnt worden im Alten Testament, aber auch zum Beispiel in Bezug auf diese Bundesvölker wie Edom. Edom fiel ab von David oder von Israel. Ja? Das heißt, die waren sozusagen verpflichtet zum Gehorsam, die haben geschworen und den Bund geschlossen, dass sie Israel beistehen und dienen sollten und Abgaben geben und dann haben sie dieses alles verraten und haben sich von Israel distanziert. Und von daher, manche sagen ja, Abfall, das könnten nur die sein, die wirklich vorher wiedergeboren und im Glauben waren, aber ich selber sehe das so, dass eben Abfall sehr wohl auch bedeutet, dass jemand von seinem formalen Bekenntnis zu Christus abtritt, obwohl er nie selber wiedergeboren war. Ja? Also ich denke, dass hier nicht wahre Gläubige gemeint sind, sondern hier ist im Grund gemeint, dass die Hure Babylon an einem bestimmten Punkt diese große endzeitliche Namenschristenheit sich eben ganz formell von Jesus Christus lossagt. Ich muss sagen, und es ist auch gestützt durch die Bibel, durch 1. Timotheus 4, 1, dass der Abfall als ein Prozess schon vorher begonnen hat und schon längst im Gange ist. Weite Teile der evangelischen Kirche, wie auch die katholische Kirche, sind ja schon abgefallen von Christus in einer gewissen Weise. Und dennoch denke ich, dass das am Ende der Zeit nochmal einen dramatischen Höhepunkt, noch eine gewisse Steigerung gibt. Noch bekennen sich ja die EKD und auch die katholische Kirche zu den Grundlagen gewisser biblischer Aussagen. Ja, noch machen sie es ja so, dass sie praktisch ihre Abtrünnigkeit verbinden mit einem verbalen Bekenntnis zu gewissen Fundamenten des christlichen Glaubens. Und das wird wahrscheinlich dann auch vollends wegfallen. Die Namenschristenheit wird abfallen. Und zugleich wird dann auch dann der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und ich denke, das ist in gewisser Weise der persönliche Antichristus. Ja, auch da gibt es sicher unterschiedliche Möglichkeiten, das zu deuten und zu verstehen. Aber ich denke, das ist den meisten Auslegern auch so bewusst, dass das der persönliche Antichristus ist. Und da müssen wir wiederum nachdenken über die Wege Gottes. Ich denke, daran sehen wir einen Grundsatz, der auch schon im Alten Testament sichtbar wird. Gott übt das Zorngericht erst dann, wenn das Maß der Sünde voll ist. Gott hat ein bestimmtes Maß, ganz sicher auch für den einzelnen Menschen, aber auch für Völker, auch für diese Welt. Gott hat zum Beispiel dem Abraham gesagt, dass er Gericht bringen wird und die Amoriter vertilgen wird aus dem Land Kanaan, aber jetzt noch nicht, sondern erst, wenn das Maß der Sünde der Amoriter voll geworden ist. Das waren noch immerhin einige hundert Jahre. Und dann aber hat Gott gesagt, so, jetzt müssen sie vertilgt werden. Sie müssen alle getötet werden. Das ist zum Beispiel etwas, was humanistische Menschen, auch manche Christen, fast nicht ertragen können. Dass Gott da den Befehl gibt, ein ganzes Volk auszurotten. Und da sehen wir aber, dass auch gar nicht mehr eine wirkliche Gottesfurcht da ist, sondern viele Menschen humanistisch und menschlich denken statt göttlich. Der Schöpfer alles Lebens, der jeden Menschen geschaffen hat, wieso sollte er nicht das Recht haben, das Leben eines Menschen wegzunehmen, wenn dieser Mensch Böses tut und gegen den Schöpfer sündigt? Gott hat jedes Recht. Gott hat das Recht, uns alle vom Leben abzuschneiden, denn wir alle haben gesündigt. Es ist Gnade und Barmherzigkeit, wenn jemand viele Jahre leben kann, obwohl er als Sünder eigentlich im Unfrieden mit Gott und in Rebellion gegen Gott lebt. Gott wäre eigentlich sogar verpflichtet, alle Menschen zu töten. Was war denn das Gerichtswort, die Warnung an Adam und Eva? An dem Tag, an dem du von der Frucht isst, musst du sterben. Ja? Sünde ist, hat als Folge den Tod. Der Tod ist der Sünde Lohn. Und das heißt, es ist Barmherzigkeit Gottes, dass er dieses Urteil bei manchen Menschen erst nach vielen Jahrzehnten ausübt. Aber eigentlich unter diesem Todesurteil steht jeder Mensch. Von daher hat Gott jedes Recht, zum Beispiel im Zorngericht auch ein ganzes Volk oder auch die ganze Menschheit oder viele aus der Menschheit zu vertilgen, so wie das dann in diesem endzeitlichen Tag des Herrn auch sein wird. Offenbarung lesen wir, dass an einem Punkt ein Drittel der Menschheit umkommen wird, in den Zorngerichten Gottes. Ja, aber Gott wartet zu, bis das Maß der Sünde voll ist. Und das ist der einzige Grund, warum dieser Tag des Herrn jetzt noch nicht gekommen ist. Wir haben vorher gesehen, die Barmherzigkeit Gottes, die immer noch ruft, die Gemeinde ist noch nicht in ihrer Vollzahl der Erretteten und auf der anderen Seite das Maß der Sünde ist noch nicht voll. Und was macht das Maß der Sünde voll? Das ist die Offenbarung des Menschen der Sünde. Das ist der Mensch, der die Bosheit, die Auflehnung gegen Gott, die Verderbtheit des Menschen sozusagen personifiziert und auf ein Vollmaß bringt. Und das ist der Antichristus, eine Kreatur des Teufels. Und dieser Antichristus wird all das, was in den sündigen Menschen von Anfang an drin war, zur Vollendung bringen. Die große Sünde des Menschen, bei Adam und Eva ist es schon vorhergesagt, von der Inspiration der Schlange her, war, dass sie sich selber als Gott erhoben haben. Ihr werdet sein wie Gott, das war die Lüge der Schlange und das war das Ziel des Menschen, der gesagt hat, ich anerkenne keinen Gott über mir, ich bin mir selber Gott, ich bin selber der Maßstab für mein Leben. Und das denkt doch heute jeder moderne Mensch. Ich bin selber der Maßstab für mein Leben, ich entscheide, was richtig und falsch ist, das redet mir keiner drein. Kein Richter, kein Lehrer, meine Eltern nicht, ja? Nur ich entscheide. Und so leben die Leute auch. Und dementsprechend haben wir auch so viel Finsternis und Elend auf der Erde. Und genau das wird zum Gipfelpunkt kommen an diesem Menschen der Sünde, der sich als Gott ausgibt und sich in den Tempel Gottes setzt, um sich verehren zu lassen. Nun, das war auch schon vorgeschattet in den ganzen arroganten Großkönigen des Altertums auch in der Bibel. Ein Nebukadnezar hat sich als Gott verehren lassen. Der Pharao war ein Gott. Der Kaiser Augustus wurde als Retter und Erlöser und Herr verehrt und alle Welt musste ihm Opfer bringen. Das war einer der Gründe, warum die Christen verfolgt wurden am Anfang, weil sie sich geweigert haben, den Kaiser, einen Menschen, als Herrn und Retter anzusprechen und ihm Opfer darzubringen. Ja? Der Kaiserkult, das war so eine Machtbasis des Römischen Reiches. Und das alles wird noch einmal zu einem schrecklichen Höhepunkt kommen in diesem Antichristus, der sich als Gott verehren lässt. Und der auch, so müssen wir das wahrscheinlich sehen, sich in den Tempel in Jerusalem hineinsetzt. Manche sagen auch, der Tempel Gottes, das ist eben die Gemeinde, dass er dort sich verehren lässt. Wollen wir, vielleicht können wir nicht den letzten entscheiden. Ich denke, dass es schon der Tempel in Jerusalem sein wird und dass wir das verbinden können mit einigen Aussagen, die auch der Prophet Daniel macht, über dieses Gräuel der Verwüstung in dem wiederhergestellten Tempel, der am Ende der Zeit ja in Jerusalem nochmal gebaut werden muss. Ja, so wie die Bibelausleger, die Bibeltreuen gesagt haben, 100 Jahre vor dem Staat Israel, das Volk Israel muss wieder in sein Land kommen. Das ist eigentlich sehr ermutigend. Wisst ihr, das haben die 1860 irgendwann angefangen zu sagen, oder 1840, 30 schon. Und da war ja überhaupt noch nichts zu sehen. Da war Palästina eine türkische Provinz und da war gar nichts. Und da haben auch manche gespottet. Und die haben einfach gesagt, es steht geschrieben und es muss so kommen. Israel wird wieder in sein Land kommen. Ja? Und so sagen auch viele Bibelausleger, dort wo jetzt die Moschee steht, in Jerusalem, da muss noch mal ein Tempel stehen. Die Bibel sagt es. Und das glaube ich auch. Der wird da stehen. Ja? Aber dieser Tempel wird entweiht werden. Das ist eh ein Tempel unter gottlosen Vorzeichen. Der wird entweiht werden durch diesen Antichristen, der sich da hineinsetzt. Und das ist so etwas von dem Gipfelpunkt, wo noch einmal die Sündhaftigkeit des Menschen in einer Person zur Vollendung kommt. Und diese Person wird dann durch den Herrn Jesus persönlich getötet, durch den Hauch seines Mundes. Das lesen wir jetzt gleich. Ja, der Sohn des Verderbens wird offenbar werden. Das gehört zu der Endzeit dazu. Das wird sozusagen der Auslöser für die Zorngerichte Gottes sein. Und da heißt es von diesem Sohn des Verderbens ab Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Also widersetzen. Ja, ich war ja früher mal Maoist und Mao Zedong, dieser üble Mörder, der hat einen Spruch mal losgelassen, den haben wir damals auswendig gelernt und unseren Lehrern vorgesagt im Unterricht. Alle Wahrheiten des Marxismus, Leninismus lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Rebellion ist gerechtfertigt. Denkt mal drüber nach. Ja? Rebellion ist gerechtfertigt. Und das ist genau das, er widersetzt sich. Ungehorsam, Rebellion, Widerstand des autonomen Ich gegen jede Form von Autorität. Das ist das Gift der Endzeit, das Gift unserer Zeit. Und wo ist das Gift drin? In deinem und meinem Herzen, ihr Lieben. Oder ist es anders? Können wir die Anordnungen unserer Chefs freundlich, freudig und ohne Murren annehmen? Wie sieht es mit den Eltern aus? Wenn da jemand sagt, du räumst jetzt den Tisch ab und putzt bitte die Küche. Was kommt da auf? Ja? Ich kann nur von unseren Kindern reden und von unseren Erfahrungen. Der sich widersetzt. Ja? Der sich widersetzt. Der Mensch will sich nichts sagen lassen. Deswegen geraten heute die Lehrer in den Schulen oft an den Rand des Nervenzusammenbruchs, ja. Weil sie da 30 solche Menschen in der Klasse haben, ja. Die sich alle nichts sagen lassen wollen, die es alle besser wissen. Ja, aber das ist böse, ihr Lieben. Das ist eine Gesinnung, die Gott absolut nicht akzeptieren kann. Denn letztlich hat Gott Autorität eingesetzt. Und Gott hat Ordnungen geschaffen. Und Gott hat dem Menschen gesagt, ordne dich unter. Wohlgemerkt, den legitimen göttlichen Autoritäten, aber dazu gehört auch die Obrigkeit. Ja? Und der Mensch widersetzt sich. Er ist rebellisch. Und wisst ihr, das ist so ein Punkt, da dürfen wir auch mal vor Gott stille werden. Wenn wir uns wirklich bekehren, das bedeutet letztlich, dass ich meine Rebellion aufgebe, dass ich meine Autonomie aufgebe. Was heißt denn Autonomie? Fremdwort, ne? Autonomos, Selbstgesetzgeber. Ich bin mir selbst das Gesetz. Ich mache meine Gesetze selber. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich bin der Gesetzgeber. Nicht Gott. Ja? Das ist Rebellion. Ja? Das ist Bosheit. Und genau das tut der Antichristus in ausgereifter Form. Er widersetzt sich gegen Gott und gegen alle göttliche Ordnung. Ich möchte es nochmal ausführen. Wisst ihr, ich bin 59 jetzt und ich bin ein Kind einer ganz üblen Epoche. Jahrgang 1953. Ich war 14 Jahre, als 66, 67 ein böser Wind durch Deutschland wehte. Ich glaube, einige von euch, die auch so ein bisschen graue Haare haben, die kennen den Wind auch. Dieser Wind war ein Geist aus der Hölle, war ein Geist der Finsternis. Dieser Wind brachte die antiautoritäre Bewegung, die gesagt hat, trau keinem über 30, alle Eltern, alle Lehrer sind nix, ich mache, was mir passt. Die freie Liebe, die sogenannte, gebracht hat, jeder kann alles mit jedem ausprobieren und muss sich selbst verwirklichen, egal was hinterher kommt. Das hat die Drogen gebracht. Eine Welle östlicher Mystik kam über das christliche Abendland. Das hat Anarchie und Gesetzlosigkeit gebracht. Ich war ja dann später Kommunist, aber erst Anarchist. Das kann ganz schnell umschlagen, ja, dass man dann plötzlich ein ganz dogmatischer, autoritärer Typ ist, aber Hauptsache gegen die Obrigkeit und gegen Gott. Wir haben die Fäuste geballt in der Demonstration und haben die Internationale gesungen. Es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können nur wir selber tun. Und wisst ihr, das ist die Gesinnung des Antichristen. Ja? Der sagt, wir erlösen uns, wir brauchen keinen Gott, wir sind selber Gott, wir können uns selber erlösen, sagt auch die New Age-Bewegung. Ja? Der Mensch kann sich spirituell so weiterentwickeln, dass er die Sünde und alles Elend überwinden kann und dass er selber zu Gott wird. Denk mal drüber nach. Ja? Die biblische Botschaft sagt, Gott wurde Mensch. Um den Menschen aus seinem Elend, seiner Erniedrigung, seiner furchtbaren Sklaverei zu erlösen. Und die Botschaft des Teufels ist, der Mensch ist Gott. Der Mensch ist sich selbst das Gesetz. Widerstand gegen Gottes Ordnung. Der Begründer des Satanismus soll mal gesagt haben, dass das Grundgesetz sei, tu, was du willst. Ja, das Grundgesetz des Bösen. Tu, was du willst. Was ist das Grundgesetz eines Christen? Was ist seine Grundhaltung? Tja, eigentlich sollte es die unseres Herrn sein. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und da dürfen wir uns wieder mal prüfen. Wie weit haben wir uns wirklich unterworfen unter die Autorität Gottes? Und sind bereit zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Wisst ihr, auch gläubige Kinder Gottes können sich widersetzen. Der Autorität Gottes widersetzen. Und es ist sehr betrüblich, wenn es geschieht. Da sollten wir Buße drüber tun, über diesem Geist. Der ist unter den Gläubigen auch da. Nicht nur unter der Jugend, dort besonders stark ausgeprägt, auch unter den Älteren ist der da. Und das ist, denke ich, einer der Punkte, ja, wo wir zu lernen haben, dass wir wirklich uns unterwerfen unter die Autorität Gottes. Freiwillig und bewusst, weil wir wissen, Gott ist die Liebe, er ist vollkommen, er ist gut. Wenn ich mich Gottes Plänen unterwerfe, dann ist das das Allerbeste, was mir passieren kann, oder? Tja, ich glaube das schon. Ja, der Mensch der Sünde, er lässt sich vergöttern, er gibt sich für Gott aus, er lässt sich verehren wie ein Gott. Das ist das, was die Gurus heute machen. Die sagen, ich bin ein realisierter Gott. Ja, ich habe schon die Erleuchtung erlebt, ich bin ins Nirvana eingegangen. Ich bin keiner Autorität mehr schuldig, deswegen können sie auch die Leute beklauen und ausnutzen und Hurerei treiben. Ja, das macht ihnen nichts mehr, die sind über jenseits von Gut und Böse. Und so ähnlich, nur noch schlimmer, ist der Antichristus. Also darin kommt nochmal die ganze Bosheit und Rebellion, die jeder sündige Mensch begeht, zu einem ausgereiften Ausdruck. Und dann kommt das Gericht. Dann wird Gott nicht länger die Fluten seines Zornes zurückhalten. Dann kommen sie, so wie damals die Flut kam, die Sintflut über die Menschheit. Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Ja, das sind natürlich auch ganz viele verschiedene Spekulationen mit diesen Versen verbunden. Ich denke, dort, wo wir eben die Lehre des Dispensationalismus, diese heilszeitlichen Unterscheidung festhalten, die ich für die richtige und gesunde Lehre halte, da werden die Dinge ganz einfach und klar. Manche Leute sagen, das sei der römische Staat, der noch zurückhält. Das ist Unfug. Ja, der römische Staat hat selber so etwas wie einen Antichristen, nämlich den römischen Kaiser, hervorgebracht. Das hält nicht zurück, sondern das, was zurückhält, das ist nach meiner Überzeugung die Gemeinde. Das, was den Zorn Gottes zurückhält und auch die letzte Offenbarung der Bosheit des Teufels, das ist die gläubige Gemeinde. Sie wird von dem Herrn Jesus bezeichnet als ein Licht und ein Salz in der Welt. Das heißt, Salz ist das, was die Fäulnis noch ein Stück aufhält. Und auf der anderen Seite macht uns das, denke ich, noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, dass wir das Gebot, den Befehl aus 1. Timotheus 2 ab Vers 1 befolgen. Was steht da? Ich lese es euch mal. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sind gerufen, Fürbitte zu tun für diese Welt. Fürbitte zu tun für alle Menschen. Fürbitte zu tun für die Obrigkeit. Und eine der Dinge, die ich da immer wieder bete, ich hoffe, ihr tut auch regelmäßig dieses Gebet befolgen in euren Gebetsstunden und betet für die Obrigkeit. Das ist, dass Gott Gnade gibt, damit diese Tendenzen zum Antichristentum und zur Gesetzlosigkeit noch ein Stück zurückgehalten werden. Sie müssen ja kommen, es wird kommen, aber wir dürfen bitten, dass es Gott noch zurückhält. Dass Gott noch Gnade gibt, Ordnung, gute Autorität. Und wir sehen, wie das immer mehr untergraben wird, wie es abwärts geht. Und trotzdem sollen wir bitten, solange wir noch auf der Erde sind, für diese Welt, für diese Obrigkeit, für die Menschen alle miteinander. Und das nicht zuletzt ist es, was das Gericht aufhält. So wie Abraham, der gebeten hat für Sodom. Ja? Und ich denke, das können wir so sehen. Erst wenn die Gemeinde von der Erde entrückt ist, kann der Antichrist offenbar werden. Vorher kann der Teufel diese völlige Offenbarung der Bosheit noch nicht anbringen. Und erst wenn der Antichrist geoffenbart wird, kommt dann das Zorngericht Gottes. Diese Dinge sind schon jetzt am Wirken. Und wisst ihr, die vorantichristliche Zeit hat manche Züge auch der antichristlichen. Die Verführung ist schon jetzt da. Auch die Verfolgung ist schon jetzt da. Auch die Perversion und Bosheit, der Okkultismus, all das, was in der Zeit des Antichristen zu einer Perfektion getrieben wird, das ist alles schon da und es nimmt zu in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Ja? Ich möchte es nur kurz anschneiden. In Matthäus 24 spricht der Herr Jesus davon, dass diese ganzen Symptome der Endzeit Wehencharakter haben. Nun hatte ich das Vorrecht, bei fast allen unserer Geburten dabei zu sein und kann nur sagen, es gibt so eine gewisse Gesetzmäßigkeit bei Frauen, wenn sie Wehen haben. Nämlich ab einem bestimmten Punkt in dem Geburtsvorgang kommen die Wehen gesetzmäßig immer schneller und sie werden immer stärker. Bis schließlich am Ende die Auspressphase kommt, wo dann mit elementarer Gewalt das Kind rausgepresst wird. Ja? Und das ist dieses Bild, das Gottes Wort gebraucht, das sozusagen Erdbeben, falsche Propheten und diese ganzen Dinge, Kriege, das war alles schon immer da, seit der Herr das gesprochen hat. Aber gegen Ende zu kommt es immer häufiger und immer massiver. Und deswegen auch hier, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit war schon damals am Wirken. Und was wollen wir dann von unserer heutigen Zeit sagen? Heute ist es so, dass die Gesetzlosigkeit immer mehr einen dominierenden Charakter annimmt. Nicht mehr die Rebellen, die Linken, die Jugendlichen wie in den 60er Jahren, sondern heute sind diese Rebellen unsere Regenten. Und heute ist es so, dass der Staat schon das, was Gottes Wort als Sünde und Gesetzlosigkeit brandmarkt, zum Gesetz erhebt und öffentlich vorlebt und praktiziert. Ja, früher, es gab Zeiten, da war Ehebruch noch unter Strafe gestellt. Es gab Zeiten, wo ein Vermieter, der einem unverheiratet zusammenlebenden Pärchen eine Wohnung vermietet hat, wegen Kuppelei drankam. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja? Irgendwann in den 70er Jahren wurden diese ganzen Dinge gekippt. Aber vorher war jemand, der Ehebruch begangen hat, nicht mehr tragbar als öffentliche Führungsfigur. Das gab's gar nicht. Ja? Und heute? Ihr könnt euch alle die Antwort selber geben. Ja? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon lange, lange am Wirken gewesen, aber je näher wir diesem endzeitlichen Punkt kommen, wo der Antichrist kommt, desto schlimmer wird es und desto perverser wird es und desto übler sind die Auswirkungen. Das ist das, was der Herr Jesus gesagt hat in Lukas 17, wo er gesagt hat, wenn der Sohn des Menschen wiederkommt, es wird sein wie die Tage Noahs und wie die Tage Lots. Es wird sein wie Sodom und Gomorra. Mehr will ich nicht dazu sagen. Ich denke, wir sehen, wie sich diese Dinge entwickeln in unserer Zeit. Ja, aber das, was noch zurückhält, das sind wir. Das sind die Heiligen, das sind die Gerechten, die immer noch ausharren und die immer noch da sind. Und solange die Gerechten da sind, kommt der Tag des Herrn nicht und auch der Gesetzlose kann nicht geoffenbart werden. Aber dann, Vers 8, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, der, der keinerlei Regeln, Zurückhaltungen und Ordnungen mehr anerkennt, der schrankenlos ist in seiner Rebellion und Autonomie. Wie gesagt, wir alle tragen ein Stück Gesetzlosigkeit mit uns. Und es ist ein Teil der Heiligung, dass wir das immer mehr ablegen und in den Tod geben. Und solche werden, die wirklich Gott die Ehre geben in ihrem Leben und sich Gott unterwerfen. Aber da wird es dann so sein, dass dieser Mann diese ganze Rebellion der Menschheit gegen Gottes Ordnungen symbolisiert. Aber den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Der Antichristus wird ein Mensch von großer Macht sein. Ich denke, wir können ihn uns gut vorstellen, wenn wir Hitler studieren und auch Mao und Stalin, das waren alles so vorantichristliche Figuren, und das nochmal etwas potenzieren. Er wird also Macht haben über die Menschen. Er wird Macht haben, Wunder zu tun. Er wird der vollmächtigste Mensch sein, den man sich vorstellen kann. Und dennoch, der Herr Jesus muss nur ein Wort sprechen. Er muss nur einen Hauch seines Mundes aushauchen und schon ist dieser Bursche weg vom Fenster. Tot. Er ist genauso ein gefallenes Geschöpf, das alles, was es getan hat, nur unter Gottes Zulassung tun konnte. Offenbarung 13, da lesen wir, und es wurde ihm gegeben. Gott hat es erlauben müssen, sonst hätte der gar keine Macht. Ja? Also der Antichrist, der Gesetzlose, ist genauso ein elender Sünder und ein lächerlich geringes Geschöpf vor dem lebendigen Gott. Und das wird Gott einmal ganz deutlich machen. Es genügt der Hauch des wahren Herrschers, des wahren Herrn, des Herrn Jesus, um diesen Burschen zu beseitigen. Und jetzt wird noch etwas ausgesagt über dieses Kommen des Antichristen, weil das auch für uns wichtig ist. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, heißt es in Vers 9, und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Ich habe das vorher schon gesagt, das wichtigste Kennzeichen, das ernsteste Kennzeichen der Endzeit ist Verführung. Religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi. So sagt es der Herr Jesus in Matthäus 24. Viele falsche Propheten werden kommen in meinem Namen und werden viele Wunderzeichen tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ja, also das wird hier nochmal bestätigt und aufgegriffen. Schon jetzt haben wir diese zunehmenden Kräfte der Verführung, falsche Wunderzeichen, gerade in der charismatischen und Pfingstbewegung. Aber das wird noch viel stärker werden. Es wird noch viel massiver werden bis in der Zeit des Antichristen nach Offenbarung 13, so ein Betrüger Feuer vom Himmel fallen lassen kann. Gott lässt es zu. Also, das Kommen des Antichristen, dem geht voraus und es wird begleitet von der Wirkung des Satans. Der Teufel darf sich austoben. Der Teufel darf viele Menschen irreführen unter der Zulassung Gottes in der Endzeit. Schon jetzt haben wir viele Sekten, viele verkehrte, perverse Gruppierungen, wo die Menschen geknechtet werden, wo sie ausgebeutet werden. Und das Komische ist, die genießen es auch noch zum Teil. Ja? Die laufen da willig hinein. Solche Gruppen auch wie die Zeugen Jehovas oder wie die Neuapostolischen, die haben Zulauf. Ja? Und es wird noch viel stärker werden. Der Teufel wird im Rahmen dieser Irreführung Kräfte, Zeichen und Wunder bewirken. Und es ist wichtig, dass wir da zu einer klaren Einschätzung kommen. Die Bibel zeigt ganz deutlich, die echten Apostel und der Herr selbst, sie hatten Kräfte, Zeichen und Wunder von Gott. Das sind genau dieselben Worte, die in Hebräer 2, Vers 3 und 4 genannt werden, für den Herrn und für die Apostel. Aber dort wird auch ganz klar gesagt, das war Vergangenheit. Zur Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, war das schon beendet. Ich lese das mal kurz mit uns, dass wir das verstehen. Hebräer 2, Vers 3 und 4. Da heißt es, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Hebräerbrief, vielleicht so 66 nach Christus geschrieben, blickt zurück und sagt, die Apostel und der Herr, die hatten Kräfte, Zeichen und Wunder von Gott. Gott hat diese neue Botschaft bestätigt durch Kräfte, Zeichen und Wunder. Finden wir in der Apostelgeschichte, in den Evangelien, bezeugt und niedergeschrieben. Und dann warnt die Bibel, das war damals und es hat einen Abschluss gefunden, damals schon in der Apostelzeit. Und dann für die Endzeit warnt die Bibel nur noch vor falschen Propheten und falschen Zeichen und Wundern. Ja? Also Matthäus 24, ich habe schon erwähnt, dann hier wird ganz deutlich gesagt, genau das, was am Anfang von Gott war, kommt am Ende vom Satan. Und deswegen müssen wir so aufpassen, wenn die Pfingstler und Charismatiker ankommen mit ihren Wunderheilungen, mit ihren Wunderkräften. In Stuttgart ist ja die größte Pfingstgemeinde und die größte Gemeinde überhaupt unter den westdeutschen Gemeinden mit etwa 3500 Gottesdienstbesuchern, dieses Gospelforum. Und diese Gemeinde hat manchmal metergroße Werbewände. Lass dich heilen, komm zu unseren Heilungsgottesdiensten, dort werden Wunder geschehen. Und das sind diese Dinge, da müssen wir ganz wachsam sein. Das dürfen wir nicht mitmachen, sondern da müssen wir wissen, dass es genau eine Vorerfüllung und anfängliche Erfüllung von 2. Thessalonicher 2, Matthäus 24 und es endet in Offenbarung 13, weil das größte Wunder, das die Welt dazu bringen wird, den Teufel anzubeten und den Antichristen, was ist das? Ein Heilungswunder. Die Wunde des Tieres wird geheilt. Ja? Und deswegen, wenn diese Dinge immer mehr in den Vordergrund geraten, dann müssen wir als nüchterne Gläubige wachsam sein und sehen, hoppla, hier geschieht das Wort Gottes, hier erfüllt sich die Prophetie, aber eben in einer Fälschung der echten Wunderzeichen. Die charismatischen und pfingstlerischen Heilungen sind falsche Heilungen. Und man sieht es daran, dass sie überhaupt nicht denen gleichen des Herrn Jesus und der Apostel. Wo der Herr geheilt hat, wo die Apostel geheilt haben, da wurden alle gesund. Sie wurden sofort gesund und sie blieben auch gesund. Die falschen Heiler, bei denen gehen die meisten Leute ungeheilt wieder nach Hause. Und Heilungen sind oft psychosomatischer Art, also Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, irgendwelche Dinge, die auch durch Suggestion weggehen. oder aber teilweise und gehen wieder zurück und werden wieder verloren, ja. Manche Leute, die schon unter dem Einfluss dieses Irrgeistes von ihren Rollstühlen aufgestanden sind, auf der Bühne rumgetanzt sind, mussten zum Schluss der Veranstaltung wieder im Rollstuhl rausgefahren werden. Das war nur ein Strohfeuer. Das war nicht echt. Ja? Also wenn wir das studieren, dann können wir ganz deutlich sehen, ich habe da ja auch eine Broschüre, redet Gott heute noch durch Propheten und Wunderzeichen, da könnt ihr das nachlesen, dass da ein großer Unterschied besteht zwischen den Fälschungen und dem biblischen Original. Aber diese Fälschungen werden immer häufiger auftreten in der Endzeit und es wird eine Macht von ihnen ausgehen, eine faszinierende Macht, die ganz viele Leute blind macht und dazu verleitet, diesen falschen Gurus nachzulaufen. Das sehen wir heute schon und es wird sich noch verstärken. Ja? Verführung der Ungerechtigkeit. Gott führt uns auf dem rechten Weg. Der Teufel will uns in die Irre führen. Das war schon ganz am Anfang so. Gott hat gesagt, wenn du von der Frucht isst, musst du sterben. Und die Schlange ist gekommen und hat gesagt, mitnichten musst du sterben, sondern du wirst sein wie Gott. Und es war die erste Verführung. Lüge, Betrug. Und der Mensch glaubt es. Glaubt es mehr als Gottes Wahrheit. Es ist das Tragische in unserer Zeit. Die Bibel ist für viele zugänglich, zumindest im Abendland. Ich habe jetzt mal wieder mit einem gesprochen, einem alten Mann, über 80, krank, einsam, verbittert. Ich habe mit ihm über den Glauben gesprochen. Ich habe gesagt, Sie haben doch sicher auch eine Bibel. Ja, die liegt bei mir im Keller unten. Schon viele Jahre nicht mehr reingeschaut. Die Wahrheit Gottes ist erhältlich. Sie wird bezeugt und verkündigt und die Menschen wollen sie nicht. Weil die Lüge des Teufels läuft ihnen besser rein. Die ist scheinbar menschenfreundlicher. Wisst ihr, vordergründig ist der Teufel der Freund des Menschen und Gott ist sein Feind, weil Gott scheinbar sein Vergnügen beschneiden will und ihn zum Gehorsam und zur Einschränkung seiner sündigen Aktivitäten auffordert. Und der Teufel sagt, mach nur weiter so, Kumpel, du bist auf dem richtigen Weg, noch mehr davon, noch mehr Alkohol, noch mehr Hurerei, noch mehr Böses. Da ist doch der Teufel scheinbar der Freund des Menschen. Und Gott will uns den Spaß verderben, oder wie? Wisst ihr, so wird es dargestellt. Und das Tragische ist, dass Millionen Menschen das Evangelium zwar gehört haben, aber dann doch lieber die Lüge des Teufels glauben. Und das wird einmal ein Gericht finden. Da sagt die Bibel, Gott wird dafür sorgen, dass sie, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, den kräftigen Irrtümern anheimfallen. Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das sind harte Worte, ihr Lieben. Aber lasst uns das tief verstehen. Unser Schutz vor der Verführung ist, dass wir die Wahrheit Gottes einfältig, klar, ohne Tricks und irgendwelche krummen Wege festhalten und ihr gehorchen. Das ist unser Schutz vor der Verführung. Und in dem Moment, wo ich anfange, die Wahrheit Gottes in Frage zu stellen, zu leugnen, an irgendeiner Stelle bewusst der Lüge Raum gebe, da bin ich auf einem ganz gefährlichen Weg. Da begebe ich mich auf einen Weg, wo es sein kann, dass ich immer weiter in die Verführung abdrifte. Deswegen ist es so eine ernste Sache, dass wir doch das Wort Gottes ehren und heiligen und ernst nehmen in unserem Leben, nicht leichtfertig mit den Wahrheiten der Bibel umgehen. Sie sind herrliche Wahrheiten, die uns die Herrlichkeit des Himmels aufschließen können. Aber wenn wir mit ihnen spielen und meinen, wir könnten diese Wahrheiten von uns wegstoßen, dann begeben wir uns auf einen ganz gefährlichen Weg. Und dann kann es sein, dass Gott Menschen, die einmal die Wahrheit gekannt haben und nicht angenommen haben, letztlich in schlimme Verführungen reinbringt, aus denen sie nicht mehr loskommen. Das ist Gericht. Nur einmal so als Skizze, diese schlimme Endzeitverführung der Pfingstbewegung, Die entstand unter Leuten, die eine böse Irrlehre schon vorher hatten, und es war die Lehre vom reinen Herzen. Das waren Irrlehrer, die gesagt haben, ich kann hier und heute durch ein mystisches Erlebnis schon frei werden von aller Sünde und von aller sündlichen Lust und von allem Fleischeswirken. Ich habe ab sofort ein reines Herz und bin sündlos vollkommen. Und diese Leute, die diese Lüge geglaubt haben, davon redet 1. Johannes 1. Was sagt 1. Johannes 1? Er sagt, wenn wir sagen, wir seien ohne Sünde, dann betrügen wir uns selbst, und dann beim nächsten Mal heißt es, dann machen wir Gott zum Lügner. Und genau diese Leute waren es, die einen Lügengeist bekommen haben. Einen betrügerischen, falsch-religiösen Geist in der Geistertaufe der Pfingstbewegung. So fing die Pfingstbewegung an, mit falschen Heiligungslehrern, die die sündlose Vollkommenheit gelehrt haben, die die Wahrheit Gottes zurückgewiesen haben, dann wurden sie kräftigen Irrtümern ausgesetzt. Ja? Also diese Sache mit 2. Thessalonicher 2, die ist heute schon wirksam und die ist auch der Grund, warum Menschen in diese Verführungen zum Teil ganz tief reinkommen. Letztlich wird Gott einmal zeigen, dass sie an irgendeinem Punkt die Liebe zur Wahrheit zurückgewiesen haben. Ja? Also lasst uns diese Zusammenhänge ernst nehmen. Hier geht es um Dinge, die leider in der Christenheit der Endzeit eine immer größere Rolle spielen werden. Wir brauchen uns nichts vormachen. Die Pfingstler und die Charismatiker haben Zukunft. Die werden stärker werden, das ist gar keine Frage. Und zwar gerade, weil sie eine Verführung sind. Und weil die Bibel sagt, in der Endzeit wird die Verführung immer mehr unter Überhand nehmen. Ja? Es wird immer mehr zunehmen. Und die Gottesfurcht wird abnehmen. Also in diesem Sinn müssen wir da ganz nüchtern und realistisch sein. Und dürfen auf der anderen Seite nicht meinen, dass Erfolg ein Zeichen wäre dafür, dass etwas von Gott ist und echt ist. Im Gegenteil, man kann sagen, wenn etwas ganz groß wird und ganz schnell wächst, dann ist es in der Endzeit ein Warnsignal, dass es eine Verführung ist und nicht echt. Weil die Bibel sagt ganz klar, und das hat mich damals schon geärgert, in Offenbarung 3, Vers 8 von Philadelphia, der treuen Gemeinde, sagt es, du hast eine kleine Kraft. Und da habe ich als Pfingstler sagen müssen, der redet nicht von uns. Ja, wir haben ja die große Power. Wir haben eine große Kraft. Und das hat mich gestört damals. Jetzt weiß ich warum. Warum das so heißt. Ja? Die wahre Gemeinde hat eine kleine Kraft. Die Verführungen werden immer stärker. Aber wenn wir an der Wahrheit Gottes festhalten, dann wird uns der Herr auch vor diesen Verführungen bewahren. Das ist gar keine Frage. Die Aufrichtigen, die treu sind, die bewahrt der Herr in der Endzeit. Aber wir wissen auch, was uns in Gefahr bringt. Da sind wir gewarnt, wenn wir die Wahrheit Gottes bewusst zurückweisen und missachten. Ja, ich komme zum letzten Abschnitt für den heutigen Tag. Ich lese noch ab Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Der Apostel hat ein düsteres Bild gemalt. Er hat diese Gefahren aufgezeigt, diese endzeitlichen Verführungsgefahren. Er hat gezeigt, wo das Gericht Gottes hinführen kann mit Menschen, die mit der Wahrheit spielen und die Wahrheit Gottes von sich abweisen. Aber nun kommt er zurück zu den Thessalonichern. Und er weiß, sie sind echte Kinder Gottes. Er liebt sie. Er sieht sie mit den Augen Gottes. Und so sagt er, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder. Gott kennt die, die sein sind. Die wahren Gläubigen sind alle Zeit der Gegenstand der Liebe, der Aufmerksamkeit, der Fürsorge Gottes. Das ist so wichtig. Manchmal will uns der Teufel das verdunkeln und will uns ein Stück, so wie damals wahrscheinlich auch den Thessalonichern, einreden. Gott hat euch vergessen. Gott schlägt gegen euch jetzt los. Und das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Eine Lüge des Teufels. Jedes Kind Gottes ist vom Herrn geliebt. Es ist gerecht gemacht. Gott ist für dieses Kind Gottes. Der Herr Jesus verwendet sich für dieses Kind Gottes. Und deswegen wird es auch letztlich bewahrt und es wird überwinden. Gott hat auserwählt. Das ist ein Geheimnis. Wir können es nicht ergründen, aber es ist hier eine dieser Stellen, die mich zu der Überzeugung bringt, es gibt eine Auserwählung zum Heil, zur Errettung. Aber trotzdem ist die menschliche Schlussfolgerung, die von Calvinisten gezogen wird, die sagen, es gibt dann auch eine ewige Vorherbestimmung zur Verdammnis, das ist eine völlig unbiblische Lehre. Ja? Das stimmt nicht. Wir haben vorher 1. Timotheus 2 gelesen, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? Wir können manchmal die Aussagen des Wortes Gottes nicht in ein festes System bringen und können keine logische Formel aufstellen, wo alles aufgeht. Wir müssen sagen, es gibt die Verantwortung des Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und es gibt trotzdem die Auserwählung. Und es ist ein Geheimnis Gottes. Aber für die Gläubigen ist es ein gewaltiger Trost. Die Lehre von der Auserwählung ist uns nicht gegeben, dass wir darüber diskutieren und streiten, sondern dass wir Gott anbeten und dass unsere Seelen getröstet werden über den wunderbaren Ratschlüssen Gottes in unserem Leben. Das dürfen wir auch dankbar annehmen angesichts dieser chaotischen, bösen Zeit, dass Gott uns herausgerufen hat, dass er uns auserwählt hat zur Rettung, dass wir den Herrn Jesus haben, unseren Felsen. Das muss uns kostbar werden. Das ist etwas so, so Wichtiges in dieser furchtbaren Zeit, dass wir Gott nur immer wieder dafür danken können. Und dass wir auch bereit sind, den Preis zu bezahlen, den Preis der Leiden, der Schwierigkeiten. Gott hat uns von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, auserwählt. Er kennt jeden Einzelnen beim Namen. Und er ist es auch, der uns ans Ziel bringen wird. Das dürfen wir ganz kindlich vertrauen. Der, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das nimmt nichts von unserer Verantwortung weg, dass wir die Verantwortung haben, auch zur Treue, zum Gehorsam, im Glauben an dem Herrn festzuhalten, das ist unsere Seite. Aber das andere ist Gottes Seite. Er hat uns berufen durch das Evangelium, damit wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Und damit wollen wir schließen mit diesem Ausblick auf Gottes Zukunft. Gott hat diese Herrlichkeit schon jetzt im Blick und im Auge. Gott möchte, dass wir das auch verstehen und erkennen bei all unseren Leiden und Nöten. Wir sind berufen zur Herrlichkeit. Wir sind berufen, in die Herrlichkeit des Himmels einzugehen und mitzuregieren mit Christus, Miterben zu sein. Und deswegen gehen wir auch jetzt den Weg unten durch, weil Gott uns einmal hoch hinaufführen will. Und deswegen sind hier die Leiden, weil später die Herrlichkeit auf uns wartet. Möchte der Herr uns Gnade schenken, dass wir dadurch auch getröstet und gestärkt werden, so wie es ganz sicher auch den Thessalonichern ging, dass wir diesen Blick haben, diesen Ewigkeitsblick mehr und mehr bekommen, dass wir nicht immer nur auf die Dinge dieser Zeit starren, sondern dass wir sehen, auf uns wartet die Herrlichkeit. Und alle die Dinge, die wir jetzt zu durchleben und zu durchleiden haben, sind von Gott irgendwo geordnet hin auf diese kommende Herrlichkeit. Wir verstehen das nicht, wir können das nicht auseinanderdröseln, aber wir dürfen es einfach glauben und wissen. Möge der Herr uns da trösten und stärken und segnen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.